verkünde, alles verkündigt. Gott ist Herr. Er ist mächtig, er ist herrlich, er ist groß. Wir reden von der Größe Gottes, von der Herrlichkeit Gottes. Und heute ist mein Thema, bring dich bei Gott in Erinnerung, dass Gott dich nicht vergessen hat. Du musst immer wieder sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe auch noch ein Recht. Ich will auch gehört werden. Ich brauche Hilfe oder was auch immer ist. Ich liebe dich, Herr. Also bring dich bei Gott in Erinnerung, mal einen Anruf zum Herrn. Wie auch immer, Gott soll wissen, es gibt dich noch und er braucht dich noch in aller Liebe. Zuerst einmal ganz herzlich eingeladen für morgen Abend, 19 Uhr, überwinde deine Zurückweisung oder deine Ablehnung. Es gibt viele Menschen, die sind nicht gewollt, schon von Kind auf, vielleicht das dritte Kind, vierte Kind, fünfte Kind und so weiter. Du bist vielleicht so das letzte Rad am Wagen gewesen. Keiner wollte dich, keiner liebte dich, aber Gott hat dich gewollt. Und wie geht man mit Zurückweisung um? Darüber werde ich sprechen. Am Sonntag, 10 Uhr, bleibe im Glauben. Auch wenn die Welt erschüttert ist und vielleicht Krieg ist inzwischen und so weiter und so viel Negatives passiert um dich herum, bleibe im Glauben. Bleibe in Christus. Bleibe ruhig. Verlier nicht die Nerven. Die Welt geht immer noch weiter. Manchmal denkt man, jetzt geht die Welt unter. Nee. Die ist noch nie untergegangen, auch bei der Sintflut nicht untergegangen. Auch Sodom und Gomorra, als das passierte, nicht untergegangen. Als man die Bombe auf Hiroshima und Nagasaki abwarf, die Welt ist nicht untergegangen. Also der Teufel macht uns immer gleich schwarz. Für einen und den anderen geht die Welt vielleicht unter. Und für mich geht auch die Welt unter, wenn ich meine Augen zumache, den letzten Atemzug mache, ist auch die Welt untergegangen. Also, aber bleibe im Glauben, bleibe fest, lass dich nicht erschüttern. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das nur nebenbei. So, bring dich bei Gott in Erinnerung. Gott hat Lieblinge und du bist einer von denen, die Gott besonders liebt. Gott kennt dich, Gott hat dich auserwählt von Milliarden von Menschen, nicht nur sieben, sondern von Ewigkeit, von Grundlegung der Welt. Er hat dich gewollt, hat dich berufen, hat dich eingeladen. Du musst jetzt nur noch die Einladung annehmen und kommen und dabei sein und einfach da sein. In Matthäus 22 ist eine ganz interessante Geschichte. Im Vers 14, da wird erzählt, da sind viele sind berufen, viele sind eingeladen und da ist einer, der ist ohne hochzeitlich Kleid. Und dann fragt der Herr, der Gastgeber, Freund, wie bist du hereingekommen? Und du hast kein hochzeitlich Kleid. Es gibt viele Leute, die sind eingeladen, aber sie haben ihre Berufung nicht festgemacht. Die kommen rein und denken, ich ziehe meinen Maßanzug nicht aus. Mein Maßanzug ist besser als dieses weiße Nachthemd da aus Leinen oder von was das auch immer ist. Und Jesus sagt hier, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Also bring dich bei Gott in Erinnerung, dass du auch ein Auserwählter bist. Nicht alle haben die Einladung angenommen und nicht alle haben ein hochzeitliches Kleid angenommen. Und was ist mit dem Mann passiert? Er flog zum Fenster raus. Wir wundern uns manchmal, wenn wir aus der Gnade Gottes fallen, weil wir die Angebote Gottes nicht nehmen, die er uns zur Verfügung stellt. Gott will, dass wir die Sachen abholen. Und er fragt immer wieder, hat er das schon abgeholt? Hat er die Geistestaufe abgeholt? Hat er die Freude abgeholt? Hat er die Begabung abgeholt? Hat er seine Berufung abgeholt? Gott fallen die Gäste auf und er begutachtet sie und mustert sie, beobachtet sie genau, untersucht sie. Du, der hat noch nicht das hochzeitliche Kleid. Wir müssen also die Gewohnheiten sehen im Orient damals. Das waren ja arme Leute zum Teil oder Straßenleute, die eingeladen worden sind. Und ein guter Großgrundbesitzer, wenn er so eine Hochzeit gemacht hat, hat immer auch die Feierkleider den Leuten zur Verfügung gestellt. So, die sollten nicht in Bettleranzug kommen, die sollten nicht in Lumpen kommen, die sollten nicht in schlechte... Es sollte kein schlechtes Bild sein. Sie sollten wirklich schöne Hochzeitskleider haben. Damals früher hat Hochzeit was gekostet. Manche sind arm dabei geworden. So, und die Hochzeit Gottes kostet auch etwas. Das ist eine ganz tolle Sache. Aber wir müssen bereit sein, die Hochzeitskleider anzunehmen. Wir sind immer noch im Orient. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, kleidet uns ein. Und wir müssen das nur annehmen. Die sind zur Hochzeit gekommen, aber sie haben die Kleider nicht angenommen. Dieser eine hier ist ein klassisches Bild für uns. Und für viele Christen wird es auch ein schreckliches Erwachen geben. Ich bin ja in der Gemeinde, ich bin ja Kind Gottes, ich bin ja gerettet. Ich hab die Bibel gelesen, ich habe gebetet. Und dann fragt der Herr, und was ist mit deinem hochzeitlichen Kleid? Wo ist deine Garderobe? Du sitzt noch in deinen alten Klamotten da, in deinen Lumpen. Glaub doch nicht, dass deine Lumpen gut sind und dass du mit deinen Lumpen mir gefallen kannst. Also bring dich bei Gott in Erinnerung, indem du das hochzeitliche Kleid annimmst, das schönste Kleid, das der überhaupt dort geschneidert hat, für dich nach deinem Maß. Viele werden merken, plötzlich, das reicht nicht aus. Das Öl geht aus. Es ist nicht genug, was ich bisher habe. Viele sind mit sich selbst zufrieden. Naja, der liebe Gott muss mit mir zufrieden sein. Nee, pass auf. Hör diese Botschaft dir richtig an. Mach dir nichts vor. So viele Menschen machen sich was vor. Ich bin ja in Ordnung. Ich bin ja getauft. Aber was nützt die Taufe, wenn du nicht in der Taufe lebst? Was nützt die Geistestaufe, wenn du nicht in der Geistestaufe lebst? Was nützt dir der ganze Gottesdienst, wenn du nicht im Gottesdienst lebst? Du musst da drin aufgehen. Viele sind nur selbstgerecht und bringen dann ihre Selbstgerechtigkeit mit. Mit mir ist alles in Ordnung. Ich bin perfekt. Mir fehlt nichts. Wenn du die Leute so manchmal anguckst, Christen, ja, was, ich bin ja in Ordnung. Denk an dich selber. Ich, als junger Christ habe ich auch ein Problem gehabt. Da dachte ich, ich wäre der einzige Heilige in der Welt. Und das denken wir oft manchmal von uns, dass wir die einzigen Heiligen sind. Fall Gott auf mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit deiner Demut, mit deiner Hingabe. Wir sollen Gott hin auffallen in all den Dingen. Ja, Gott, du kennst mich, du weißt, was ich bin. Ich bin Psalm 139, du kennst mich von Anfang an. Du verstehst mich und so weiter. Und du weißt alles von mir. Warum muss ich mich bei dir in Erinnerung bringen? Gott will, dass wir immer am Ball bleiben. Immer dabei bleiben. Viele fallen Gott auf, und zwar negativ, sie verstümmeln sich dabei. Da gerade durch Religiosität, durch Pharisäertum, durch alle Frömmigkeit. Das muss weg und das muss weg und das muss weg. Nein, Gott will an dir arbeiten und du bist seine Händewerk. Er formt dich. Und so viele haben sich so verschandelt und so verstümmelt durch ihre Religiosität und denken, das ist perfekt. Gott braucht keine Pharisäer, die hatte genug davon. In Israel hat es damals gewimmelt. Wie wird Gott dich sehen? Wird er sich wundern, wenn er dich sieht? Mensch, so ein Verkommener, so ein Verstümmelter, der hat gar keine Freude, der hat gar keinen Frieden. Der hat all diese ganzen Habits, die ganzen Gewohnheiten nicht, die eigentlich einem Kind Gottes zustehen. Kinder Gottes sollen fröhlich sein. Und die denken, man muss immer depressiv sein, niedergeschlagen. Nein, das ist total verformt, total verzogen, total missbildet. Also, Gott will, wenn er reinkommt und sieht, der ist noch anständig, der ist noch normal. Der ist noch normal, der ist noch das Original, der hat sich nicht verstümmelt. Die Menschen versuchen einen zu verbiegen, dir das Rückgrat zu brechen, das versuchen sie ständig. Und am Schluss bist du eine Fälschung, bist nicht mehr du. Du bist eine Fälschung. Und Gott kann keine falschen Christen gebrauchen, die zwar mitlaufen, alles mitmachen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Eine Fälschung ist eine billige Kopie, sieht zwar sehr echt aus, manchmal vielleicht besser wie das Original, aber Gott will dich als Original haben, nebenbei. Wie wird Gott dich erkennen? Was für eine Identität hast du? Im Augenblick leben 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt und es ist schwierig jetzt, da einen rauszufinden, dich rauszufinden. Wer bist du? Wo kommst du her? Nach welchen Kriterien wird Gott einen urteilen und beurteilen? Das ist wichtig. Es ist wichtiger, als du denkst. Als unsere erste Tochter in den Kindergarten ging, die Lilian, es war interessant, sie war im katholischen Kindergarten und die haben Karneval Fasching gefeiert. Das ist in Süddeutschland sehr stark verbreitet, also Karneval und Fasching. Und dann wollte der Kindergarten, dass jedes Kind eine Maske hat, oder dann, wenn sie keine Maske hat, wurde angemalt. Der hat sich so geweigert. Sie hat sich gewehrt und als wir das Kind dann abgeholt haben, hat die Lehrerin gesagt, sagen wir mal, oder die Kindergärtnerin, ihr Kind, der wollte keine Maske anziehen, wollte sich nicht einmal anmalen, das war so wie eine Katze ein bisschen aussieht oder sonst was, einen roten Punkt irgendwo. Sie wollte das nicht. Dann hat sie auch gefragt, Lilian, warum willst du das nicht? Weißt du, wenn der Heiland kommt und er mich so sieht, unter der Maske oder angemalt, er wird mich nicht erkennen und er wird mich nicht mitnehmen. Kindlich, einfältig, aber da ist eine ganz große Botschaft drin. Ich habe darüber nachgedacht. Also viele laufen mit frommen Masken rum. Und wenn der Heiland kommt, wird er sie gar nicht finden mehr. Manche haben sich so angemalt, die sind gar nicht mehr echt. Lifting, verstehst du, da wird alles geliftet. Guck mal heute die ganzen Schauspieler, das ist nicht mehr echt. Da musst du nur auf die Hände gucken und dann merkst du, das ist eine alte Oma. Aber alles andere ist nur geliftet. Nur nebenbei. Also, Gott wird mich nicht mehr erkennen. Gott will uns so haben, wie er uns geschaffen hat, als Original. Kennt dich Jesus, wird Jesus dich kennen? Der Herr sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und sie werden einem Fremden, einem anderen nicht folgen. Das ist also, was Gott sucht, dass wir ihn kennen und dass er uns kennt. So wie wir ihn kennen, in dem Maße, wie wir ihn kennen, in dem Maße kennt er uns auch. Sie hören meine Stimme, sie kennen mich und sie folgen mir und sie werden einem anderen nicht folgen. Gott vergisst dich nicht, glaub mir das. Aber du sollst dich bei Gott in Erinnerung bringen, immer wieder. Herr, ich habe dich nicht vergessen. Wie heißt es in der Bibel mal im Psalm? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir müssen ständig im Loben sein. Dann wachsen wir. Dann denkt der Herr immer wieder an uns und so weiter. Herr, du hast mich erwählt vor Grundlegung der Welt. Du kennst mich, ich bin dein, ich gehöre dir. Und ich bin in deiner Hand und mich darf niemand aus deiner Hand reißen. Weißt du, du kennst mich. Du weißt, was für ein Gebilde ich bin. Und der Herr sagt, ich kenne dich von Ferne. Aber ich muss mich zu erkennen geben, nicht die Hand vors Gesicht halten und nicht mein Gesicht zu verdecken. Dein Angesicht muss wahr und klar und offen sein. Bring dich bei Gott in Erinnerung. Juden, sie haben alles gehabt, aber sie haben Jesus abgelehnt. Sie haben ihre Berufung gehabt, ihre Erwählung haben sie verworfen und sie mussten deswegen das Land Kanaan verlassen. Gott hat sie verstreut unter alle Völker und sie waren überall unerwünscht, weil sie Jesus abgelehnt haben. Sie haben ihre Berufung nicht festgemacht. Und Gott erkennt uns, wenn wir unsere Berufung festmachen, dass wir das werden, was er von uns sich vorgenommen und gedacht hat. Und Gott hat veranlasst, dass die Juden in der Zerstreuung gingen. Jetzt kann man schimpfen und sagen, dass die Christen haben sie bestohlen und was weiß ich alles. Es gibt immer so viele faule Ausreden und Entschuldigungen. Aber sie haben Christus abgelehnt. Sie sind eingeladen gewesen. Sie wollten das hochzeitliche Kleid nicht annehmen. Und deshalb sind sie zum Fenster rausgeflogen, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird, sagt der Herr. Gott will sehen, ob du immer noch auf dem Weg bist. Deshalb ist die Erinnerung so wichtig. Bist du noch dabei? Glaubst du dem Herrn? Vertraust du ihm noch? Verfolgst du noch das Ziel oder bist du schon irgendwo abgekommen, abgedriftet durch irgendetwas? Es geht immer wieder, dass wir ganz neu uns erinnern an den Herrn und der Herr sich an uns erinnert. Ach, der geht immer noch auf dem Weg, der ist immer noch dabei. Warum gehe ich in die Versammlung? In der Versammlung, ich freue mich immer, wenn ich euch sehen darf. Ich weiß, der ist noch dabei. Der lebt noch, der dient noch dem Herrn, der glaubt noch an Jesus. Wie hat der Schächer gesagt einmal, als er am Kreuz dort hing, Herr, gedenke meine, wenn du in dein Reich kommst. Also der Schächer bittet Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich bin neben dir, ich hing neben dir. Ich habe dich nicht über dich geschimpft und geflucht. Ich habe mich zu dir bekannt. Denk an mich. Christus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das ist, wie wir Gottes Aufmerksamkeit bekommen. Wer mich bekennt vor den Menschen. Aber was für große Feiglinge sind wir. Wir trauen nicht einmal Tischgebet zu sprechen, manchmal, wenn wir im Restaurant sind. Oder wir haben andere Ladehemmungen. Bekenn Jesus vor den Menschen. Ich habe was in Rumänien, was ganz Merkwürdiges erlebt. Ich war mit einer Gruppe von Leuten, von Christen, Pastoren und Mitarbeiter aus der Gemeinde. Wir sind in so Tankstelle, öffentliche Tankstelle, aber dort war ein Restaurant, essen gegangen. Und die Rumänen damals, die waren noch echt. Die sind nicht mehr nicht so verdorben gewesen, wie sie jetzt inzwischen vielleicht durch den Materialismus sind. Da sind sie beim Beten, beim Tischgebet aufgestanden und haben Gott gelobt und gepriesen. Nicht laut, aber sie haben Gott gelobt und gedankt fürs Essen. Und dort hinten auf der anderen Seite saßen zwei Leute, sahen aus wie Geschäftsleute. Als wir dann fertig waren mit dem Essen und bezahlen wollten, da ging der eine Geschäftsmann und bezahlte die ganze Rechnung für die Mannschaft. Die müssen nicht bezahlen. Und dann gab es so ein Gespräch, warum das tut. Er ist ein Christ gewesen, ist lau und träge im Glauben geworden und er bewundert diesen Mut von den Christen, hier öffentlich in der Tankstelle, im Restaurant zu beten. Also, und das hat ihm gefehlt, dieses mutige Bekenntnis hat uns das ganze Mittagessen gebracht. Wenn du Gott mutig bekennst, wird Gott dich im Himmel bekennen und vielleicht wird irgendjemand motiviert. Du, was ist mit dir? Wir sollen ja seine Zeugen sein. Deshalb bekommen wir die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir Jesus den Menschen bekennen. Also das war für mich so ein plastisches, schönes Bild. Bekenn mich vor den Menschen und ich will bekennen vor dem Geschäftsmann. Und du wunderst dich, warum segnet Gott mich nicht? Warum kriege ich nicht das und jenes und so weiter? bekenne ihn viel öfters und da fängt der Segen an zu fließen, da hört die Depression auf. Wenn du für Gott arbeitest, arbeitet Gott für dich. Ganz einfach. Also, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hat es getan. Ich denke nur an Simon von Kyrene. Ganz einfach, Jesus vergisst uns nicht, wenn wir für ihn irgendetwas tun, auch eine kleine Lappalie, auch wenn wir den kleinen Finger vielleicht krumm machen, er vergisst es nicht. Simon von Kyrene trug das Kreuz Jesu und später seine zwei Jungs sind große Aposteln. Alexander und der andere sind große führende Männer im Reich Gottes gewesen. So, es hängt immer davon ab. Du sagst ja, Herr, ich bete, dass ich und mein Haus gerettet werden. Aber was tust du für den Herrn? Gott erinnert sich immer an uns, wenn wir etwas für Jesus, für den Herrn tun, für das Reich Gottes tun. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Wenn Gott dir nicht wichtig ist, dann wirst du für Gott auch nicht wichtig. Tut mir leid, aber ich möchte die Wahrheit rüberbringen. So, was tust du für den Herrn? Was machst du für den Herrn? Und der Simon von Kyrene hat nur einfach vielleicht ein paar hundert Meter das Kreuz Jesu getragen. Oder Nikodemus hat Jesus vom Kreuz abgenommen. War ein gutes Werk. Oder Josef von Arimathea hat sein Grab zur Verfügung gestellt für den Herrn Jesus. So, oder Maria Magdalena hat Jesu Füße gesalbt. Und von ihr heißt es, und überall, wo das Evangelium auf der Welt gepredigt wird, wird von dieser Frau erzählt. Warum die Frau so berühmt ist und bekannt ist, im Himmel bekannt ist und in den Evangelien bekannt ist, sie hat was für Jesus getan. Also, du bringst dich in Erinnerung bei Gott, wenn du was für Jesus tust. Nicht, wenn du für Menschen was tust, für die Regierung was tust, für die Kirche was tust oder für eine Organisation, für die Gesellschaft. Nein, was hast du mir getan? Was hast du für mich getan? Lies Matthäus 25. Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also es geht darum, du bringst dich bei Gott in Erinnerung, weil wenn du was für Jesus getan hast. Für Jesus getan hast. Ganz einfach. Also gar nicht so kompliziert. Tust du was für ihn, so erinnert sich der Himmel an dir. Mensch, da ist einer, der bekennt sich zu meinem Sohn. Für meinen Sohn lebt er. Für meinen Sohn kämpft er. Für meinen Sohn arbeitet er. Für meinen Sohn. Und Gott ehrt dich, weil du für seinen Sohn arbeitest. In der Bibel haben wir eine kleine Geschichte. Da ist der Mardochai. In dieser Geschichte, in Esther Buch, da ist diese Geschichte beschrieben. Diese Frau, die Esther, die Königin, ist alles in Ordnung. Aber der König kann mal nachts nicht schlafen. Und dann sagte es seinem Vorleser, lies mal aus den Geschichtsbüchern, Tagebücher, aus dem Tagesgeschehen, lies mal und so weiter. Und dann liest er, da war ein Mann, da war ein Aufstand, da war eine Rebellion gegen den König und da war dieser Mardochai. Und der hat es angekündigt, pass auf, die wollen den König umbringen. Und dann liest er weiter, dann fragt doch der König, und was haben wir dem Mann getan dafür? Was hat er dafür bekommen? Dann sagt der Vorleser, eigentlich steht hier nichts, der hat nichts bekommen. Also notier mal, morgen wollen wir herausfinden, was der Mann gekriegt hat. Und dann wurde dieser Mardochai vorgeholt und gerade sein größter, ärgster Feind, der Haman, musste ihn auf dem Gaul setzen und er musste durch die Stadt gehen und sagen, das ist der Mann, den der König ehren will. Und so weiter. Das hat ihn so gewurmt. Eigentlich wollte er den aufhängen an diesem Tag, aber an diesem Tag musste er durch ganz Stadt führen und sagen, das ist der Mann, den der König ehren wollte. Es ist erstaunlich, wenn du etwas für Gott tust und manchmal sieht es aus, der hat mich vergessen. Und da lässt er vergehen, einige Zeit, einige Wochen, Monate, Jahre, vielleicht Jahrzehnte und so weiter. Denkst du nicht mehr an mich, Herr? Und doch irgendwann, und zwar im entscheidenden Moment, wenn es dir an den Kragen geht, wenn du an den Galgen hängen solltest, in dem Moment erinnert sich der König, der Herr Jesus Christus, und sagt, und was haben wir für den getan? Was haben wir für den getan? Es ist wichtig, dass wir immer für Gott leben, für Gott arbeiten, ob wir jetzt ein Dankeschön bekommen oder nicht. Gott erinnert sich an uns, was wir für ihn getan haben. Ich denke nur an Abraham. Da kommen drei Engel vorbei. Stell mir vor, ja, fantastisch, in Jeans waren sie vielleicht, gar nicht so auffällig, was das für Engel waren, die waren auf dem Weg, um Sodom und Gomorra zu vernichten. Und Abraham sieht die Engel, bewirtet die Engel, gibt ihnen Brot, gibt ihnen Fleisch und gibt ihnen Wasser. So, normalerweise ist, wenn du Gott was getan hast, dann kriegst du von Gott ein Dankeschön oder von Engeln damals zu dieser Zeit. Dann, dass die Engel einen Segen sprechen und sagen, sei gesegnet, Abraham, du und dein ganzes Haus und. Abraham hat gar nichts bekommen. Aber 400 Jahre später sind die Nachkommen Abrahams in der Wüste. Und die haben kein Wasser, kein Brot und kein Fleisch. Und die werden 40 Jahre mit Wasser, Brot und Fleisch versorgt. Du siehst also, du kannst für dein Haus etwas tun, auch wenn du jetzt kein Dankeschön bekommst. Du musst nicht unbedingt jetzt einen Segen haben. Bist gesegnet, das ist ja alles, was du brauchst. Dir geht's gut, hast ein Auto oder ein Fahrrad oder einen Roller, was auch immer, spielt jetzt keine Rolle. Verstehst du, du hast irgendeine Kleinigkeit, um dich fortzubewegen, aber das, sei zufrieden, dass du auf beide Beine stehen kannst. Danke Gott dafür und deine Kinder und Kindeskinder und deine Enkelkinder und Urenkel, die kriegen das dann in Fülle und Hülle, wie jetzt hier die Kinder Abrahams. 40 Jahre lang sind sie versorgt worden, übernatürliche Art und Weise. Und manchmal fragt man sich jetzt auch als Mensch, warum geht es mir so gut? Was habe ich denn getan? Geh mal deine Linie durch, deine Familienlinie. Vielleicht ist irgendwo eine Oma oder ein Opa oder Uropa oder Uroma, die haben gebetet. Auch wenn sie evangelisch waren oder katholisch waren oder was sie auch immer waren, die haben Gott gedankt, sind regelmäßig in die Kirche gegangen, haben vielleicht für die Kirche gespendet. Gott lässt sich nichts lumpen, glaub mir das. Gott lässt sich nichts lumpen. Und du erntest jetzt den Segen. Die haben es nicht bekommen, nicht gebraucht, weil ihr Bauernhof genug abgeworfen hat. Aber du kriegst es jetzt. So, Gott prüft uns. Und es ist so wichtig, wie wir uns verhalten, auf wie wir reagieren. Ich denke nur in 5. Mose 4, Vers 9, das ist eine interessante Sache. Da heißt es, hüte deine Seele und bewahre deine Seele sehr gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, dass du das zu deinem Herzen nimmst, dein ganzes Leben lang. Vergiss nicht, denk dran. 5. Mose 4, 9. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun, was Gott alles an dir getan hat. Vergiss es nicht. Erinnere es weiter, erzähle es weiter. Die werden profitieren. Aber wenn du nichts tust, erwarte keine Wunder. Von nichts kommt nichts. Auch beim lieben Gott nicht. Auch wenn er aus dem Nichts was schafft. Aber er erwartet etwas. Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Glaube lebt immer von der Erinnerung. Der Glaube lebt immer von der Erinnerung. Ich muss mich immer wieder erinnern. Und während ich mich erinnere, in dem Augenblick erinnert sich auch Gott. Ist erstaunlich. Ich habe eines festgestellt, wenn ich dran denke, denkt auch Gott dran. Wenn ich nicht dran denke, vergisst Gott auch. Obwohl er nicht vergesslich ist. Aber ich soll der Auslöser sein. Du sollst dich bei Gott immer wieder in Erinnerung bringen, indem du die Verheißungen hochhältst und sagst, Gott, guck mal, das hast du bei meinen Vätern getan, das kannst du auch bei mir tun. Und vielleicht sagt Gott, ich habe deine Väter gar nicht so stark gesegnet. Und deine Väter sind nicht so stark gesegnet worden, wie wir jetzt im Augenblick gesegnet worden. Wir leben wie im Schlaraffenland, glaub mir das. Wir haben Klimaanlage, wir haben Mikrowelle, wir haben Waschmaschine, wir haben Trockner, wir haben Fernseher, wir haben Telefon, wir haben Handys. Wir leben königlich als die Könige von damals. Salomo lebte in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so. Wir wissen heute mehr, als der Salomo je wusste. Durch den Computer kannst du alles aufrufen, da googelst ein bisschen und dann kriegst du alle Informationen von der ganzen Welt. Die waren arm dran, aber sie haben vielleicht für dich und mich gebetet, unser Vorfahren. Wer sie es auch immer waren, vielleicht kennst du sie gar nicht. In der Ewigkeit wirst du erfahren, wer das alles gewesen ist, wer alles in deiner Stammbaumlinie ist. Weißt du, da wirst du dich wundern, was das für Leute sind. Da ist die Rahab, da ist die Ruth, Tamara, und da ist Judah dabei. Das sind alle möglichen Menschen in deiner Linie. Warum du so bist, dann wie du bist, und du hast es nicht verdient. Aber du bringst dich jetzt in Erinnerung, gedenke an unsere Vorfahren, gedenke an unsere Väter. Denk Gott daran, was die alles getan haben, wie sie gelitten haben. Vielleicht bist du ein Hugenotte, ein Salzburger, Waldenser oder was auch immer ist. Deine Vorfahren sind verfolgt worden für den Glauben, mussten das Land verlassen, Hof verlassen, sie mussten alles verlassen, sie haben alles geopfert für den Glauben. Und jetzt bist du hierher gekommen und du profitierst, ob du es glaubst oder nicht. Herr, gedenke an meine Vorfahren. Denk an, mal erinnere, an was dein Großvater, weiß ich, wie weit das noch zurückreicht, was der getan hat. Denn der Segen geht bis ins tausendste Glied, heißt es in meiner Bibel. Und so viele Glieder haben wir noch gar nicht mal seit 6000 Jahren hier auf dieser Welt. So. Du sollst dich bei Gott immer in Erinnerung bringen und dich immer in Erinnerung halten. Herr, denke nicht an mich, sondern an unsere Vorfahren. In der Bibel heißt es um Davids Willen. Immer wieder heißt es so, dieser Spruch, um Davids Willen will ich den König nicht wegstoßen. Um Davids Willen will ich das Reich nicht teilen. Um Davids Willen will ich dich segnen. Um Davids Willen, obwohl er schon 700, 800 Jahre tot ist. Überleg einmal, was war in deiner Familiengeschichte, wenn du so weit zurückverfolgen kannst, vor 700 Jahren? Um Davids Willen. Vor 700 Jahren. Noch vor der Reformation. Und vor all diesen Dingen. Was ist da gewesen? Und um Davids Willen will ich das und das tun und nicht tun. Frisch diese Beziehung auf, diesen Bund Gottes in deinem Leben auf. Lobe einfach den Herrn. Herr, ich danke dir. Die Berge verkünden deine Herrlichkeit. Die Täler verkünden deine Herrlichkeit. Preise Gott einfach, dass ich hier in diesem Land, Deutschland, was es auch immer ist, leben darf. Hier in diesem Kontinent. Unsere Dankbarkeit ist ein Erinnerungszeichen Gott gegenüber. Gott, ich danke dir. Hast du mal gedankt, dass wir Frieden gehabt haben jetzt so viele Jahre? Vielleicht ist morgen kein Friede mehr da und übermorgen ist auch schon kein Friede mehr da. Es kann ganz schnell gehen über diese Welt. Und plötzlich wundern wir uns, das Öl wird teurer, alles wird teurer. Danke Gott, dass wir so lange Frieden gehabt haben. Danke Gott dafür. Als ich mal in der DDR predigte, und ich war gerade 40 Jahre DDR und war irgendwo da in Mecklenburg und ich habe gar nicht viel getan. Aber ich habe nur gesagt, ich danke Gott, dass vom deutschen Boden schon 40 Jahre kein Krieg ausgegangen ist. Und dann war die Regierung so blöd oder so dumm oder so gut. Mir ist auch egal. Die haben dann Busse zur Verfügung gestellt, dass die Leute zu meinen Versammlungen kommen konnten. In der DDR, der Honecker. Also, und die Leute, weißt du, du musst mal nur Gott danken. Ich habe nicht für Honecker gedankt und nicht für damals Schmidt oder wer da bei uns in Deutschland in der BRD in der Regierung war zu der Zeit. Aber ich habe gesagt, Gott, ich danke, dass wir 40 Jahre Frieden in diesem deutschen Land hatten, Ost und West. Frieden. Und dann haben die Leute, da waren Stasi-Leute in der Versammlung und die haben gesagt, der bekennt sich zu uns. Ich habe mich nur zu Gott bekannt. Der bekennt sich zu uns. Da kann man nicht so ein paar Leute lassen. Da muss man. Und dann haben die Stasi-Leute dafür gesorgt, dass in dem Dorf, in der Ortschaft und so weiter Leute bekannt gemacht werden. Der Pastor musste bekannt machen, dass hier Gottesdienst stattfindet, dass die Leute zusammengetrommelt werden. Und busweise kamen die dann zur Versammlung. In aller Liebe. Dankbarkeit ist es. Fang an, Gott für irgendetwas zu danken und du wirst Wunder in deinem Leben erleben. Du fragst dich manchmal, warum erlebe ich keine Wunder? Danke. Auch wenn es Kommunisten sind. Sind auch Menschen. Gott macht Kommunismus nicht, aber er liebt die Kommunisten. Und da kamen. Und es war eine ganz tolle Versammlung. Danke Gott, dass wir Frieden haben und Frieden gehabt haben. Deine Beziehung wird aufgefrischt durch Lob und Dank. Du ersetzt Erinnerungszeichen Gott gegenüber. Er hat dich erlöst, dich bei deinem Namen gerufen, du bist sein. Wir sind ja Kinder Gottes, wir sind ja Gottes Botschafter in dieser Welt. Wir müssen uns nicht niederdrücken lassen und uns versklaven lassen. Er hat mich bei meinem Namen genannt, er kennt mich. Er kennt mich. Unter den 7 Milliarden, die gerade leben, kennt er mich. Er hat dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Aber wenn er mich ruft, muss ich mich melden, muss ich da sein. Gott möchte noch mehr dir Liebe zeigen und noch mehr seine Güte dir zeigen. Er will sehen, dass du begeistert bist von ihm. Und je mehr du begeistert bist von Gott, wenn er das sieht, kriegst du noch mehr. Ich denke nur an diese Aussätzige, die geheilt worden sind. Es sind 10 geheilt worden. Aber von diesen 10 kam nur einer zurück und dankte. Und was ist mit dem dann passiert? Der kriegt noch mehr. Sei gesund. Je mehr du dankst und preist und wieder zurückkommst zum Herrn, die anderen sind wieder arbeiten gegangen. Oder wo auch immer, zu ihrer Familie, sind froh gewesen, dass sie nicht mehr aussätzig waren. Aber der eine kam zurück und hat Jesus gedankt. Danke, dass du mich geheilt hast. Wenn du zu Jesus zurückkommst und dankst, erinnert sich Gott. Sag, guck mal, der dankt sogar ihm. Gott hat dich nicht vergessen, aber er möchte seine Güte noch größer bei dir werden lassen, möchte sich noch mehr um dich kümmern. Er weiß, wo du wohnst. Er weiß sogar, was für einen Spitznamen du hast. Er weiß, wer du bist und was du brauchst, aber er will gebeten werden. Ein Zeichen ist, Gott will gebeten werden für alles, für das tägliche Brot. Gib uns täglich unser Brot, täglich unser Wasser, täglich gib uns saubere Luft. Wir müssen ihn bitten und es wird uns gegeben. Je mehr wir bitten, desto mehr wird uns gegeben. Oft frage ich mich, denkt Gott nicht mehr an mich oder denkt er uns nicht? Manchmal fühlen wir nichts von dieser Macht Gottes. Manchmal sind wir so bei wie der Gideon. Wir werden belagert, wir werden angegriffen, wir werden versucht, wir werden beleidigt oder Feinde rauben uns aus. Und Richter Kapitel 6, Vers 13, da ist von Gideon die Geschichte. Gideon sprach zu ihm, ach Herr, mein Gott, als der Engel da erscheint und kommt, ist der Herr noch immer mit uns? Warum widerfährt uns, dass wir immer wieder belagert werden? Warum werden wir so behandelt? Warum werden wir ständig unterdrückt? Ist Gott noch mit uns? Und wo ist der Gott, unser Väter? Wir lesen da so viele schöne Geschichten. Er teilt das Meer. Er hat mit Wasser das Volk versorgt, mit Brot versorgt, mit Wachteln versorgt. Und was ist mit uns? Ich kriege nur Hartz IV. Ja, ich meine nicht ich, aber wir reden allgemein. Unser Volk leidet darunter. So. Und dann fragte Gideon, und wo sind alles seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten? Sind das alles nur Märchen gewesen, Legenden und Sagen? Wo sind die Wunder? Als sie sagten, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat der Herr uns verstoßen. Jetzt werden wir belagert von den Midianitern. Was stimmt mit uns nicht? Weißt du, Gott möchte seine Herrlichkeit an uns neu offenbaren und deshalb erlaubt und lässt Dinge zu, dass sie wieder was Neues passiert. Und jetzt kommt der Gideon. Du streitbarer Held, sagt der Herr zu ihm. Du sollst Israel befreien. Aber Herr, du weißt, ich bin gar nichts. In dem Moment, wo wir demütig vor Gott werden, wo wir sagen, Herr, ich bin gar nichts, aber du bist alles, erleben wir die Wunder, was der Gideon hier erlebte. Wie weiß ich, dass Gott mich nicht vergessen hat? Hier ein paar grundsätzliche Erklärungen. Gideon sagt selbst, ich habe dich, oder Gott sagt selbst, ich habe dich in meine Hand geschrieben, du gehörst mir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das richtige Wort heißt hier, du bist in meinen Händen tätowiert. Und wenn du eine Tätowierung hast, kannst du pudern, kannst du machen, was du willst, die bleibt diese Tätowierung. Das kriegst du nicht mehr raus. Und da steht Matutis in seiner Hand. Du bist in meiner Hand gezeichnet. Nicht nur, dass du eine Wunde hast. Nein, du bist eingraviert in der Hand Gottes. Siehe, ich habe dich in meine Hände, in meine Handfläche gezeichnet. Ich kann nur glauben, sagte Thomas, wenn ich nur meinen Finger in seine Wunde lege, in diese Tätowierung. Ich kann nur glauben. Und dann tut er das. Jesus erlaubt es. Jesus sagt zum Thomas, Thomas, komm mal her. Guck mal. Du sollst jetzt eine körperliche Berührung, deine körperliche Erfahrung haben. Komm her zu mir. Und dann sagt er, mein Herr und mein Gott, du wirst erstaunt sein, wie Gott plötzlich an dich denkt. Du musst nur zu ihm kommen, dich einladen lassen. Du musst da gar nicht kommen. Er kommt plötzlich zu dir hinter verschlossenen Türen. Plötzlich ist er da. Und plötzlich in der ganzen Gemeinde, die alle lässt er stehen. Er kommt dann zum Thomas extra. Thomas, komm mal her, erfahre das. Du bist in meine Hände eintätowiert. Und das reicht. Wenn du weißt, ich bin in Gottes Hand eintätowiert, da kannst du schlafen gehen und kannst ruhig sein, musst gar nicht nervös werden, musst nicht durchdrehen und verzweifeln. Gott kennt mich und Gott wird mich im letzten Moment abholen und zu sich rufen. Und er wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Du darfst sicher sein in Gottes Hand, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Gott schreibt den Menschen, die ihn lieben, die sich zu ihm bekennen und so weiter, die liebt er und die graviert er, tätowiert er in seine Hände. Die Hand Gottes muss voll sein von lauter Namen. Jeder Finger. Alles voll. All diese Namen, die er liebt, die er herausgerettet hat aus dem Dornengestrüpp und dieser Welt, aus dieser Flammen und aus dieser Hölle, aus der Hölle. Du bist in Gottes Hand eintätowiert. Freust du dich nicht? Bist nicht begeistert? Ich bin begeistert, dass mein Name in der Hand Gottes steht. Ich bin in der Hand Gottes. Und er muss, sieht nur, Matutis, komm mal her, Matutis. Plötzlich werde ich gerufen. Ich bin in Gottes Hand. Das ist das Geheimnis. Nicht irgendwo auf dem Friedhof. Ich bin in Gottes Hand eingraviert. Darum können wir im Leben und Sterben so fröhlich und sicher sein. Niemand kann mich mehr aus dieser Hand rauslöschen, auch wer das möchte. Und du kannst nicht tiefer fallen, Bruder und Schwester, als in der Hand Gottes, wenn du fällst. Nur in der Hand Gottes. Das war der David. David hat Probleme gehabt, er hat sich versündigt, ist kein Problem. Und dann straft Gott ihn und er darf sich raussuchen. Das, Pest und Krieg oder Gericht Gottes, in der Hand Gottes. Und dann sagt er, ich möchte lieber in Gottes Hand fallen als in Menschenhand. Und dir kann nichts Besseres passieren, als in Gottes Hand zu fallen. Nach 3 Tagen ist die Plage vorbei. Nach 3 Tagen war die Plage vorbei. Siehe, ich habe dich in meine Handfläche eintätowiert. Oder es ist für die Ewigkeit bei Gott. Und da nimmt Gott das nicht mehr raus. Und dann musst du auch deshalb auch keine Angst und keine Furcht mehr haben vor der Zukunft. Wie wird es mit mir morgen gehen? Gott sieht, aha, Matthäus, was habe ich für ihn getan? Und das ist so wichtig. Freut euch nicht, dass ihr Dämonen untertan sind, dass ihr, was weiß ich, Zeichen und Wunder tun könnt und dass ihr besonders religiös seid und auffällt da in dieser Welt. Freut euch am allermeisten, dass eure Namen in der Hand Gottes eintätowiert sind. Das ist das Buch des Lebens, die Hand Gottes. Alles andere vergeht, aber die Hand Gottes wird nicht vergehen. Die Hand Gottes, die das Universum hält, ich bin in dieser Hand eingraviert. Gott gibt ein anderes Bild uns und zeigt uns noch ein anderes Bild, dass er uns nicht vergisst. Da heißt es in der Bibel, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie geboren hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich will dich nicht vergessen, weil ich eintätowiert bin in seiner Hand. Die Mutter, die dich vielleicht zur Welt gebracht hat, hat dich vergessen. Kann das passieren? Solche Mütter gibt es. Was die Umstände auch manchmal so sind, wir wissen nicht. Aber der Herr hat so viel Opfer für dich gebracht, er hat seinen Sohn geopfert, der hat alles gegeben und wie soll er dich vergessen? Und selbst wenn sie, die Mutter, vergisst ihr Kind, ich vergesse dich doch nicht. Ist das herrlich? Ich vergesse dich doch nicht. Und wir kommen manchmal so vergessen vor, hier in Deutschland, in diesem Winkel, irgendwo in der Mansarde leben wir, irgendwo in einem Loch, da siechen wir dahin, ich habe dich nicht vergessen, du bist nicht aufgegeben, auch wenn du dich so vorkommst. Der Teufel erzählte dann alle möglichen Lügen und sagt, guck mal, der hat dich du bist ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Der kennt dich gar nicht mehr. Weißt du, der Mond hat seine Pflicht getan, du kannst gehen. Du warst am Anfang gut, als noch jung warst, noch branntest und noch was tun konntest. Aber jetzt bist du gelähmt, bist im Pflegefall, bist Demenz, hast Alzheimer oder was weiß ich, was für Seuche du hast und Krankheit, verstehst du, jetzt kannst du gar nichts tun. Aber Gott denkt an dich, Halleluja, und er vergisst dich nicht. Menschliche Zuwendung kann versagen, aber Gottes Zuwendung versagt nicht. Beziehungen können zerbrechen, aber die Beziehung, die du einmal mit Gott eingegangen bist, wir haben alle bei der Taufe einen Bund mit Gott geschlossen und das ist für alle Ewigkeit. Deshalb ist die Taufe für mich ein Politikum. Das ist für Zeit und Ewigkeit. Und am Anfang meines Glaubenslebens, ich habe das gar nicht so gedacht und gar nicht so gewusst, ich wusste nur eins, ich habe mit Gott einen Bund geschlossen. Und meinen Taufspruch habe ich dann in der Bibel reingeschrieben und wann ich getauft worden bin. Und wenn ich Anfechtung hatte, ich musste nur die Titelseite oder die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, da sage ich, du bist ja getauft, du gehörst Gott. Du gehörst nicht mehr der Welt, du gehörst nicht mehr dem Teufel. Und deshalb ist die Taufe ein ganz wichtiger Akt und Schritt für meinen Glauben. Das hat mich gehalten über viele Jahre. Und danach bin ich gelaufen. Dann stand ich auf meine eigenen Füße. Dann konnte ich weitergehen. Dann habe ich die Taufe nicht mehr gebraucht. Ich wusste, ich bin mit Christus begraben und ich bin mit Christus auferstanden. Und jetzt lebe ich ein neues Leben und ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was vor mir ist. Gott verspricht in seinem Wort, dass er seine Zuwendung nie zurückzieht. Ich kann mich zurückziehen und sagen, Gott, ich kenne dich nicht mehr. Oder ich habe alles vergessen. Aber er sagt, ich will dich nicht vergessen, auch wenn die Situation noch so trostlos ist. Auch wenn die Lage noch so aussichtslos ist, im letzten Moment kommt der Herr und lässt dich nicht in Stich. Als David Livingstone den Sambesi-Fluss hochgefahren ist und so weiter, dann hat er plötzlich gemerkt, mir geht das Geld aus, ich muss zurück nach England und neues Geld mir verschaffen, damit ich weiter dienen kann. Und er ist dann zurück und hat seine Mamelucken am Sambesi-Fluss stehen gelassen und gesagt, Leute, ich komme zurück und ich hole euch ab. Und dann kamen das erste Jahr vorbei, er ist nicht zurückgekommen, dann das zweite Jahr und da kamen die Leute, die Einwohner vom Fluss und die Dorfbewohner und sagten, guck mal, das sind typisch Weiße. Die Weiße machen ein Versprechen, aber halten ihr Wort nicht. Und die Mamelucken haben gesagt, unser Vater, also David Livingstone, unser Vater steht zu seinem Wort. Also da muss wirklich was ganz Schlimmes passieren, dass er nicht zurückkommt. Und die haben immer geguckt und immer gewartet, er muss zurückkommen, denn er hat es versprochen, er wird zurückkommen und er wird uns nicht in den Stich lassen. Und dann plötzlich an einem Tag, einem sonnigen Tag, ist alles so still, und plötzlich hören sie auf dem Sambese-Fluss ganz komische Geräusche, sowas haben sie noch nie gehört, Dampflok oder Dampfschiff kam und dann tuk, 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 sowas haben sie gar nicht gehört. Sie haben gedacht, Geister kommen jetzt. Zuerst mal die Afrikaner und die Farbigen und so weiter. Und plötzlich raucht es, da kommt ein Schiff angefahren und da ist auf dem Schiff ist David Livingstone. Und da sie nicht vergessen, Gott vergisst uns nicht, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert. Gott vergisst uns nicht. Ich vergesse dich nicht, heißt es hier. Ich habe dich in meine Hände tätowiert. Und da bist du drin. Und ich darf auch nicht vergessen, ich bin in der Hand Gottes. Und deshalb, ich muss mich immer wieder erinnern, bin ich noch das, was ich versprochen habe zu sein? Bin ich das noch? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also, selbst wenn ich jetzt keine neuen Erfahrungen mit Gott mache, darf ich auf die alten Erfahrungen zurückgreifen, von Arno dazu mal, vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, vor 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren. Und ich darf immer wieder zurückgreifen, was er mir Gutes getan hat. So ist es, wie man sich bei Gott in Erinnerung bringt und dann anfängt zu danken und zu Gott zu loben, zu preisen. Bring dich bei Gott in Erinnerung, ist meine Botschaft heute. Denk nur an den Mann in Jericho, Zachäus, der auf dem Baum hochsteigt. Der will Jesus sehen. Und das ist, wie man sich in Erinnerung bringt. Ich will Jesus erleben, ich will Jesus kennenlernen, ich will Jesus begegnen. Ich will von Jesus was erfahren. Und Zachäus will Jesus sehen. Und Gott weiß das Herz eines Menschen, so wie das Zachäus. Und egal, was er tut, wie er sich benimmt, auch wenn er komisch auffällt, plötzlich bleibt Jesus vor dem Zachäus stehen. Und ruft ihn sogar beim Namen. Zachäus, ich muss in deinem Haus einziehen. Wenn du nichts Ungewöhnliches, Außergewöhnliches tust, wundere dich nicht, wenn Jesus nicht steht. Weißt du, wenn du das alles machst, wie die anderen auch machen. Du musst anders dich benehmen und anders, besonders deine Liebe zu Jesus, besonders ausdrücken. Und Zachäus nahm sich Zeit, auf den Baum hochzuklettern. Er war klein, das ist bestimmt nicht einfach gewesen, so da hochzusteigen. Zachäus saß dort und er wollte nur sehen, wie geht's jetzt weiter mit Jesus? Was passiert jetzt? Er geht hier durch Jericho vorbei. Zachäus ist Jesus aufgefallen. Fällst du Gott auf durch dein Beten? Dein Singen, deine Andacht, deine Stille, deine Liebe zu Gott, durch dein Opfer. Die eine Frau, die ihr Schärflein da geopfert hat, die ist Jesus aufgefallen. Die Leute, die große Patzen Geld reingeworfen haben, sogar für der Goldbarren oder sonst noch was, die sind Jesus nicht aufgefallen. Aber diese eine Witwe, die ihr Schärflein geopfert hat, die ist Jesus aufgefallen. Plötzlich sagt, Halleluja! Ich preise Gott. Diese Witwe, sie hat so viel gegeben, wie alle zusammen hier. Weißt du, normalerweise bei den Juden, wenn so Opferung war, und das ist so aus der Geschichte der Opferung, wenn da Leute großen Betrag Geld geopfert haben, da hat der Priester sein Schofferhorn genommen und geblasen. Aber hier hat Jesus das Schofferhorn geblasen, auf seine Art und Weise. Diese Frau hat mehr gegeben, wie alle zusammen. Und da waren die baff, diese Pharisäer, Selbstgerechten und Scheinheilige und die ganzen Scheinjuden, die hat mehr gegeben wie alle zusammen. Gott sieht das Herz, wie man gibt. Und das ist, was Gott in Erinnerung bringt. Jesus stand auf Opferkasten und der Herr Jesus ist bei jeder Opferung dabei. Bei jeder Opferung. Er ist ja selbst das Opfer gewesen. Ist bei jeder Opferung, an jedem Altar ist Jesus. Er sieht genau, wie wir da unsere Gaben ihm bringen. Mit Begeisterung, mit Freude, mit Dankbarkeit. Mit Liebe? Oder drehen wir den Groschen fünfmal um, bevor wir opfern? Und ich denke, das ist wichtig. Billy schimpft manchmal, wenn die Leute und unsere lieben Schwestern, wenn sie nachher das Geld zählen müssen und das alles so zerknüllt ist. Ich verstehe es. Die Geschwister, die haben so geknüllt und so gefaltet und so gefaltet, weil es ist ein Opfer. Ein Opfer ist immer ein Opfer, wenn es einem wehtut. Solange es mir nicht wehtut, so ein Tausender zu opfern, einem Millionär tut das gar nicht weh, der weiß gar nicht, was es ist. Verstehst du aber, einer armen Witwe 10 Euro zu geben, die von Hartz IV, Sozialhilfe, von der Rente lebt, die dreht es dreimal um und faltet noch so klein. Herr, das bisschen, das wenige, das etwas, das ich habe, das gebe ich dir. Und genau das ist, worauf Gott achtet. Und das ist, was Gott segnet. Und deshalb sucht sich Gott gerade die Armen aus, die nichts haben, damit sie was von Gott bekommen. Ich denke nur an die arme Witwe in Sarepta. Herr, ich will dir dienen. Ich will was Gutes für dich tun. Bitte versorg mich, Heiland. Bitte segne mein bisschen Öl, mein bisschen Mehl. Segne, Herr Jesus. So betet und sammelt jetzt Holz. Und dann kommt der Prophet vorbei. In dem Moment, wo sie ihre letzte Mahlzeit, ihre Henkersmahlzeit einnehmen möchte, in dem Moment kommt der Prophet vorbei und sagt, Frau, was machst du? Ich sammle Holz und ich backe Kuchen. Oh, sagt dieses Prima, hört sich gut an. Dann sagt er aber, back den Kuchen und dann bring mir zuerst raus dieses Stück Kuchen. Aber das ist das letzte Stück, was sie hat. Und diese Frau bringt das Letzte dem Propheten. Und dann sagt der Prophet, und jetzt soll bei dir das Öl und das Mehl nicht aufhören, 18 Monate lang. So ist, wie Gott einen versorgt. Wenn wir bereit sind, auf Gott zuzugehen, Gott braucht ein Erkennungszeichen. Sind wir bereit, das Letzte Gott zu geben? Ich habe hier einen lieben Bruder mal gehabt, der aus USA kam. Der war im Krieg hier Pastor, in den letzten Kriegstagen in Berlin war der Pastor, in Neukölln hat er gewohnt und in der Friedrichstraße hat er seine Gemeinde gehabt. Und er hat mir die Geschichte erzählt, was passiert ist. Es war Notzeit, sie haben nicht viel gehabt, nur noch Lebensmittelkarten und nur noch das bisschen, was sie hatten. Und dann kamen ein paar Gäste im Gottesdienst, dann sagte er ihnen, ihr könnt zu mir nach Hause gehen. Und hat seine Frau nicht gefragt. Manchmal sind die Leute so, die Männer, haben die Frau nicht gefragt. Und dann kommt er nach Hause und seine Gerda, die regt sich auf und sagt, George, weißt du nicht, dass der letzten Kanten, wir haben nicht mehr Brot und dann ladest du jetzt alle Gäste zum Essen ein. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, aber Gott kann uns auch hier in dieser Not versorgen. Und dann nahm er diesen Kantenbrot, das hat er erzählt. Und das war so ergreifend für mich zu sehen. Und das war nicht gespielt, das war echt. Wie er diesen Kanten dann nahm und sagte, Gott, guck mal, ich liebe meine Geschwister und da soll keiner hungrig nach Hause gehen. Und du hast sogar auch aus wenig viel gemacht, aus 5 Brote und 2 Fische sind die Leute satt geworden. Und dann fing er das Brot zu schneiden nach dem Dank der Bete und da sind ja alle satt geworden. Und am Schluss ist immer noch ein Kanten übrig geblieben. Dass seine Gerda erstaunt war, wie das funktioniert. Wenn wir bereit sind, Gott das Letzte zu geben, wird Gott für uns sorgen. Glaub mir das. Wenn wir im Überfluss leben und aus dem Überfluss Gott geben, Jesus sagt, diese Leute haben aus ihrem Überfluss gegeben, aber die hat aus ihrem Mangel gegeben. Aus ihrem Mangel. Keiner muss über sein Vermögen geben. Aber diese Frau wollte Gott was Besonderes geben. Herr, ich liebe dich. So wie diese Maria Magdalena. Oder die blutflüssige Frau. Wenn ich nur könnte. Ja, dich berühren alle, Jesus. Alle zupfen an dir ran. Alle wollen Kraft von dir haben. Alle möchten was von dir haben. Aber diese Frau war besonders in ihrem Geist, in ihrem Denken. Gott sieht deinen Geist, den Glauben, die Einstellung, das Innere. Wie komme ich in die Versammlung? Und diese Frau will nur von hinten Jesus berühren, nicht von vorne. Von hinten. Herr, dein Gewand soll mich heilen. Nicht deine Hand, dein Gewand. Und sie kam im Glauben und sie sagt, wenn ich nur könnte, das hat Jesus gesehen, das hat Jesus gehört, als diese Frau ihn berührte. Und dann sagte, hier hat mich irgendjemand ganz besonders angerührt. Ja, Herr, alle berühren dich, alle wollen dich berühren. Nein, sagte, hier ist jemand besonders. Wer hat mich jetzt mit einem besonderen Glauben, mit einer besonderen Einstellung, mit einer besonderen Erwartung angerührt? Und da dieses Weibchen zittert, weil es ja Sünde war und Verbrechen war, einen jüdischen Mann zu berühren, öffentlich oder überhaupt sich zu nähern, wenn es nicht seine Frau war. Das war ja Sünde. Herr, ich hab's berührt. Dann sagte, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Gott, und das ist, was Gott imponiert. Er sieht, wie wir, in welcher Einstellung wir auf ihn zugehen, wie wir uns ihm nähern, ob wir in einem konkreten, kindlichen, einfachen Glauben zu ihm kommen und sagen, Herr, wenn ich nur könnte dich berühren. Wir wundern uns manchmal. Weißt du, nichts Förmliches. Jesus wurde sogar überrascht. Solchen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Es ist so wichtig, dass wir innen drin mit Gott geredet haben. bevor wir irgendetwas tun, bevor wir etwas geben, mit Gott besprochen. Deshalb auch mit dem Opfer, oder sie hat es dem Herrn gegeben, hat mit dem Herrn gesprochen. Herr, ich habe nicht viel, ich habe nur 2 Groschen, diese 2 Münzen, aber diese 2 Münzen gebe ich dir. Und Gott hört, was wir mit ihm besprechen. Deshalb, Gott will immer, Gott testet uns, wie wir, was für eine Einstellung wir bekommen und mit welcher Einstellung wir nach vorne gehen. So, ist so wichtig, dass wir diese persönliche, göttliche Berührung erleben. Und Jesus hat diese Frau nicht übersehen. Sie hat all die Leute nicht übersehen, die etwas Besonderes getan haben. Jesus erscheint dem Thomas extra. Der sagt, wenn ich nur könnte, auch nur im Geist. Der hat niemand öffentlich gesagt, weißt du, ich glaube nur, wenn ich ihn berührt habe. Nein, in seinem Geist, in seinem Inneren hat er gedacht, naja, ich kann's, lass doch, die spinnen alle, die sind alle so fantastisch, alle laufen da diesem Jesus, diesem angeblichen Phantom nach, angeblich soll er auferstanden sein, ich glaube nur das, was ich sehe. So hat er sich gedacht. Und Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Und dann sagt er, wenn ich nur könnte, meine Finger in seine Wunden legen, ich würde glauben können. Und plötzlich steht Jesus vor dir. Das war Thomas. Gott erkennt nicht an deinem Fleisch, deinem körperlichen Verhalten, sondern an deinem geistigen Verhalten, was für eine Einstellung du zu ihm hast, was du von ihm erwartest und diesen Glauben, den du aufbringst. Und Jesus gibt uns immer das, was wir brauchen, was wir glauben, was wir erwarten, was wir verstehen, was wir erkennen. Es ist so wichtig. Du kannst alles haben, aber du musst bereit sein, innerlich zu empfangen. So wichtig im Neuen Testament, und wir leben im Neuen Testament, das ist so wichtig, dass wir diese Dinge mit Jesus besprechen. Im Alten Testament, da musstest du zum Priester gehen, da musstest du in den Tempel gehen, da musstest du viele andere negative Dinge tun, was eigentlich nur also mit Jerusalem zusammenhing, mit dem Tempel zusammenhing, mit dem jüdischen Volk zusammenhing. Heutzutage kannst du auf der ganzen Welt, überall wo du stehst, Gott begegnen. Da musst du nicht gierig auf dem Baum sitzen und warten, bis Jesus vorbeiziehen. Er ist hier heute, wo 2 oder 3 sich versammeln in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Die Bibel ist ein uraltes Buch, der uralten Gottesoffenbarungen, aber die musst du heute selber neu erleben. Du musst es ganz neu erleben. Jede Generation muss Gott ganz neu erleben. Jede Generation muss es selbst neu durchbrechen und die uralte Geschichte wieder ganz neu ins Leben rufen. Hier stellt sich jetzt die Frage, denkt Gott noch an uns? Da lese ich, oh, er heilte die Kranken, er trieb die Dämonen aus, er reinigte die Aussätzige, er hat das alles getan. Aber die Frage ist, tut er das heute noch? Will er das heute überhaupt noch tun? Will er das bei mir tun? Ich denke nur an eine Sache noch in meinem christlichen Leben. Als ich junger Christ war, das war so fantastisch. Ein Wunder nach dem anderen, eine Gebetserhörung nach der anderen, ein Sieg nach dem anderen, ein Durchbruch nach dem anderen. Und dann plötzlich irgendwie ist ein Knacks in meinem Leben passiert. Keine Sünde, kein Abfall. Ich habe den Herrn nach wie vor richtig lieb gehabt, aber ich musste lernen, die Gottesferne zu erleben. Gott ist weit weg. Ich rufe, Herr, wo bist du? Passiert nichts. Die Gottesferne, die Leere, die Nacht. Und Geschwister, aber das ist eine Phase im christlichen Leben. Ich bin Gott, der nahe ist, und ich bin Gott, der ferne ist. Und wir müssen beide Seiten Gottes erleben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat sogar der Sohn Gottes gerufen. Gott, warum kümmerst du dich nicht um mich? Ich bete doch, aber ich muss diese Durchstrecke jetzt durchlaufen. Und Gott will sehen, wie verhalte ich mich da in dieser Situation, in dieser Durststrecke, in dieser Wüstenstraße, dieser einsamen Straße nach Gaza. 5. Mose Kapitel 8, Vers 2. Kapitel 8, da stecken einige Sprengstoffe, echte Bomben drin, da Sprengstoff drin. Aber Vers 2, Gott sagt hier über, nachdem sie alles hinter sich hatten, und gedenke des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich geleitet hat, die 40 Jahre durch die Wüste, auf dass er dich demütig und versuchte und damit kund würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht halten würdest. Gott will sehen, bist du nur bei ihm, wenn er dich segnet, wenn alles gut wird, wenn du Erfolg hast und Sieg hast, oder folgst du ihm auch nach, wenn es nichts passiert? Er wollte sehen hier bei den Israeliten. Und Gott hat es zugelassen, dass er prüfe. Gott sieht unser Herz. Er will unsere Haltung sehen. Er kennt unser Herz. Aber letztendlich, ich habe noch freien Willen. Wie entscheide ich mich, wenn es nichts passiert? Wenn du so ein Hiobsleben leben musst, mal eine Hiobsphase durchleben musst, was passiert dann? Wie sieht deine Mentalität hier aus, deine Denkweise? Und was bestimmt hier dein Verhalten? Dann weiter, 5. Mose, Kapitel 8, Vers 12 und folgende Verse. Und wenn du dann gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaut hast und darin wohnst, in diesem gelobten Kanaan, und deine Rinder und Schafe und so weiter, Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt. Dass du demütig bleibst, dass du auf dem Teppich bleibst. Ja, ich bin Christ, Halleluja, ich bin in Pfingstgemeinde, ich bin begabt, hab den Heiligen Geist und ich habe Gaben, ich habe Charismen. Hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinem Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat. Weißt du, was das interessant ist? Viele alte Leute vergessen, dass sie mal jung gewesen sind, dass sie mal Kinder gewesen sind, dass sie geschrien haben und getobt haben oder anderen Leuten auf die Nerven gegangen sind. Das haben sie vergessen. Und hier genau das Gleiche, dass du in der Knechtschaft warst, und so weiter. Und der Herr dich geleitet hat durch diese furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpionen und lauter Dürre und kein Wasser war. Und er ließ sogar durch harten Felsen Wasser hervorbringen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf das dich der Herr demütigte und versuchte, damit er hernach noch mehr wohl tun könnte und Wohltat erweisen könnte. Gott interessiert sich, was in deinem Herzen vor sich geht. Wenn es dir gut geht, kann jeder Depp fröhlich sein und heilig sein und Halleluja winken. Nein, wie geht's dir, wenn es dir schlecht geht? Wie verhältst du dich da? Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben das alles erwirtschaftet und erarbeitet. Weißt du, dann plötzlich, das habe ich gemacht, das war nicht der Herr, das war ich. Gott will sehen, ob du ständig an ihm denkst, ihm die Ehre gibst, und das ist, bringt dich bei Gott in Erinnerung. Ob du immer sagst, Gott, alles, was ich bin ich allein aus Gnaden. Ich habe keinen Grund zum Rühmen, keinen Grund in die Hände zu klatschen, keinen Grund irgendwie mir was einzubilden. Gott will sehen, ob du immer noch auf dem Teppich bleibst. Lese ich weiter. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, Reichtum zu gewinnen und so weiter und wenn du seinen Bund hier hältst und so weiter, den er mit deinen Vätern geschworen hat. Er achtet darauf, ob du das tust. Jede Generation muss Gott neu entdecken. Und deshalb bringt die bei Gott in Erinnerung. Die Alten, Moses, Paulus, Petrus, die haben das durchlebt, was sie alles ertragen und alles erduldet haben. Das Gleiche musst du auch erdulden. Du musst eigentlich die Bibel buchstäblich nochmals neu erleben. Sonst ist es nur Buchstabe, ist es primitiv, der Buchstabe tötet, aber der Geist ist es, das lebendig macht. So, sonst könntest du in deinem Herzen denken, das habe ich gemacht, das war ich. Viele Menschen lieben Gott, aber jetzt pass auf, ich möchte ein paar Wahrheiten, die Gott mir gezeigt hat, weitergeben. Viele Menschen lieben Gott und denken ehrlich und Gott testet sie jetzt durch Dürre, durch Wüste. Viele Menschen sind von Satan geblendet, Und sie denken, ja, wir müssen aufpassen, dass wir uns bei Gott in Erinnerung bringen. Jetzt pass auf, jetzt kommt die andere Seite von dem, was ich predige. Ich muss jetzt loben, Halleluja, hüpfen, tanzen, springen, Purzelbäume machen, alles Mögliche. Ich muss jetzt machen, damit Gott sieht, ich habe ihn so lieb. Oh, ich habe ihn so lieb. Wir müssen aufpassen. Weißt du, vor was bringen wir, oder wie bringen wir uns in Erinnerung? Viele Menschen denken, Anbetung, das ist das Wahre, das ist absolute Anbetung. Ich will ein paar Sachen sagen, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Satan stellt uns fromme Fallen. Und das ist, du wirst versucht werden. Er stellt uns fromme Fallen. Weißt du, ich bringe mich bei Gott in Erinnerung und dann drehe ich im Kreis und tanze und juble und jauchze und was weiß ich. Aber ist das? Satan versucht uns dabei zu helfen sogar noch, dass ich mich schneller noch drehe. Wie ein Tornado. Und so weiter. Der Teufel versucht uns Nachhilfe zu geben. Auch in der Anbetung, in allem drum und dran. Predigen, beten. Es gehört alles dazu. Alles in diesem Pott. Uns muss der Heilige Geist vor Gott vertreten und nicht, dass der Teufel uns hilft. Oh, im Fleisch. Die Bibel sagt, die leibliche Übung ist wenig Nütze. Ob du Yoga machst, Meditation machst oder was du auch immer machst, die leibliche Übung ist wenig Nütze. Weißt du, da kann ich hinsetzen und ganz stille sein. Es gibt nur Bewegungen in unserem Volk oder in der Christenheit, stille sein. Du kannst einschlafen sogar. Aber du bringst dich bei Gott deswegen nicht in Erinnerung. Und du kannst brüllen wie ein Ochse. Und du bringst dich deswegen auch nicht bei Gott in Erinnerung. Und du kannst tanzen und du kannst hüpfen und springen und kannst pfeifen. Weißt du, es muss der Heilige Geist, das Original in dir wirken. Es muss vom Geist Gottes gewirkt und vom Geist Gottes gemacht werden. Und es muss der Geist Gottes lehren. Satan hat viele Gesichter und er erscheint auch, bitte hüte dich und halte dich fest, was ich sage, der Satan erscheint auch als Heiliger Geist manchmal. Du hast den Eindruck, das ist der Heilige Geist, das ist der Herr. Und Leute reden davon, aber es ist ein Lügengeist. Und der Teufel ist ein Vater der Lüge. Er kommt mit Scheinheiligkeit, mit Selbstgerechtigkeit. Bring dich bei Gott in Erinnerung. Wir haben da aus der Wales-Erweckung der Mann, der Gott benutzt hat, den, und so weiter, den Edwards, für die Erweckung. Am Schluss landete er bei der Geiseler. Der hat sich gegeißelt, hat gedacht, das ist so wichtig, ich muss mich Peitsche nehmen und mich geißeln und so weiter, damit ich leide und spüre den Schmerz, den der Herr gespürt hat. Und da gibt es eine ganze Menge solcher extreme Fanatiker, Geiseler. Guck mal, was das alles ist so in der Geschichte. Weißt du, der Teufel versucht uns mit Extremen aufzutischen, mit Übertreibungen, extremen Formen, durch Aufpeitschungen, Musik. Weißt du, es gibt so viele unbiblische Formen. Weißt du, der sagt, guck mal, es steht geschrieben, lass, sagst du den Steinen, dass sie Brot werden. Der kommt sehr super fromm. Oder lass dich fallen. Lass dich fallen. Spring runter. Satan manifestiert sich am besten und am liebsten in der Anbetung. Das ist so sein Spezialgebiet. Ist auch sein Spezialgebiet gewesen in der Ewigkeit. Er war am Thron Gottes, der Engel der Anbetung, der Thronengel. Das war sein Spezialgebiet und Satan, es braucht gerade die Anbetung, dass Leute dann kommen, wir brauchen keine Predigt, ich kenne solche Bewegungen auch, 20 Minuten Predigt reicht vollkommen aus, nur noch Anbetung, nur noch Lobpreis, nur noch Lobpreis, nur noch Lobpreis. Weißt du, der Teufel versucht gerade die Anbetung zu manipulieren, entweder presst er das in Liturgie, in Rituale oder in Gefühlsloserei. Entweder so oder so, oder dass dann der Lobpreis dann mehr angebetet wird, wie die Anbetung, wie Gott selber. Weißt du, wenn heute du viele Texte anguckst und so weiter, da geht es gar nicht mehr um Gott. Da geht es um alles Mögliche. Da ist gar kein Sinn mehr dabei in diesen ganzen Texten. Viele Texte dienen nur dazu, dass man sich selber anbetet. Dass man sich selbst so in den Mittelpunkt stellt. Eine echte Anbetung, da ist Jesus im Mittelpunkt. Er ist das Zentrum all des ganzen Heils geschehen. Aber die Themen, die in der Bibel ausschlaggebend sind, Sünde, Buße, Umkehr, Sinnesänderung, Blut Jesu. Wenn ich so viele Gemeinden angucke, ich bin durch viele Gemeinden in meinem Leben gegangen, in vielen Gottesdiensten, vielen Konferenzen. Also manche Konferenzen waren Partyhallen. Weißt du, wo alles nur Herrlichkeit war und so weiter, und da war der Herr nicht dabei. Oder wo es nur Theater gespielt wurde. Die Hauptthemen der Bibel ist, der Mensch ist verloren. Er braucht Erlösung und Jesus ist der Erlöser. Wiedergeburt, neue Schöpfung und der Name Jesus. Ich habe einen messianischen Juden mal aus Jerusalem bei mir gehabt, der hat sogar ein Bibelcenter in Jerusalem. Und ich dachte, Mensch, das muss ein guter Christ sein. Aber dann beten wir Jesus an und singen Jesuskurse. Und immer wenn der Name Jesus vorkommt, hat er sich immer umgedreht. Bis jemand sagte, du merkst es nicht, was der da macht. Immer wenn Jesus vorkommt, dreht er sich um. Der gibt sich als messianischer Jude aus und dergleichen, aber von Jesus will er nicht viel wissen. Da dreht er sich um und immer wenn wieder ein anderer Text kommt, singt er wieder mit. Das ist vielen Leuten, ist Jesus gar nicht mehr wichtig. Die neue Schöpfung, die Wiedergeburt. Gott ist es immer, der darauf achtet, ist mein Sohn noch das Zentrum? Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da will ich mitten unter ihnen sein. In den modernen Gottesdiensten braucht man den Heiligen Geist nicht mehr oder höchstens nur noch zu manipulieren. Das ist der Herr, aber dabei sind es Gebläse. Der Wind, der das macht, aber es ist nicht der Herr. Wenn der Heilige Geist dort wirken würde, weißt du, da würden viele erschrecken. Plötzlich würde die Sünde offenbar werden. Menschen würden Angst bekommen. Wie war das in der Urgemeinde? Sie sind sogar tot umgefallen. Die Sünde wurde aufgedeckt. Leute könnten nicht mehr schlafen. In einem echten geistlichen Gottesdiensten, da können Leute nicht mehr nach der Versammlung schlafen. Die sind so harponiert. Gott wartet, bis wir genau hinhören. Und deshalb, die Predigt hat einen wichtigen Teil in der Bibel. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus der inspirierten Predigt, aus dem Rema-Wort Gottes. Jesus freut sich, wenn das Kreuz gepredigt wird. Das ist, wie man sich in Erinnerung bringt. Ich halte, ich liebe dieses altraue Kreuz. Voll Schmach und Schande und so weiter. Paulus sagt, ich predige Christus, den Gekreuzigten, den Juden eine Torheit, den anderen ein Ärgernis. Uns aber, Halleluja, Gottes Kraft. Hätte ich das Kreuz nicht, was wäre das? Mein Leben wäre sinnlos. Es ist Freude im Himmel und in den Engeln Gottes. Über was? Was registriert der Himmel? Über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt, der nach Hause kommt, der zu Gott sich hinwendet, der Gott anfängt zu suchen. Das ist, wo Freude im Himmel ist, über einen Sünder, der umkehrt. Und wir sind alle Sünder. Und wir müssen uns jeden Tag ganz neu bekehren. Jeden Tag. Jeden Tag muss ich meine Entscheidung treffen, wenn ich morgens aufstehe und sage, Herr, ich will heute noch mit dir gehen. Ich will heute dir vertrauen. Es geht nicht um volle Versammlungen dem Herrn Jesus. Dem genügen 2, 3 Leute auch. Der braucht nicht viel. Da führte 2 Millionen Israeliten aus Ägypten und nur 2 erreichen das gelobte Land. Das reicht vollkommen, um das Land zu besiedeln. Was nützt eine volle Gemeinde und Jesus steht vor der Tür? Was nützt es? Weißt du, man lässt alle rein in der Gemeinde, alle sollen kommen. Es ist eine Sünde, eigentlich gegen Gott, gegen Jesus Christus und seine Sache und sein Werk. Wir lassen alles rein, aber Jesus lassen wir nicht rein. Gott nimmt sich unsere an, wenn wir wieder zu den Wurzeln zurückkehren. Und das ist, ich liebe dieses altraue Kreuz. Ich liebe dieses Kreuz. Wir müssen zurück zu den biblischen Lehren, zu den Urlehren, das, was die Apostel gelehrt haben. Wenn wir das wieder lehren, wieder haben, wieder glauben und wieder verkündigen, haben wir wieder apostolische Zeichen, apostolische Wunder. Wir müssen wieder zu den alten Grundlehren oder Grundlagenlehren oder Glaubenslehren zurück, des Evangeliums. Und einige der größten satanischen Aktivitäten der Endzeit ist, die Leute von der Kanzel her zu verderben. Konfuzius hat gesagt, verdirb den Priester und du verdirbst das ganze Volk. Und das ist das Verderben. Wenn ich heute sehe, was in der evangelischen Kirche passiert, da ist die katholische Kirche bald eine Heilige. In aller Liebe. Wir müssen wieder zurück zu den Ursprüngen und was es auch immer ist. Ich will niemand selig sprechen. Gott kennt die Herzen. Aber wo man alles reinlässt, nur dass das Haus voll wird, dass man die Kirchensteuer wieder eintreiben kann. Die Auserwählten werden verführt. Und wo werden sie verführt? In der Gemeinde. Die Auserwählten sind nicht draußen auf der Gosse. Bei den Gottlosen, die sind in der Versammlung. Deshalb, der Satan arbeitet am liebsten in der Anbetung, in der Predigt, in der Verkündigung. Und wir müssen zurück zu den alten Fundamenten. Zu den alten Fundamenten. Sonst gibt es wieder diesen großen Krach und Fall und Sturz. Und wir wundern uns, warum so viele Menschen zerbrechen, psychisch, seelisch, geistig. Gott will Stabilität, Beständigkeit und Verlässlichkeit. Etwas Solides. Da war ein Schweizer da, Geschwister, wir brauchen einen soliden Glauben. Soliden Glauben. Solide. Ein festes Herz, es ist ein köstliches Ding, wo das Herz fest geworden ist. Bring dich bei Gott in Erinnerung. Gott möchte in seiner Gemeinde wieder zu Hause sein, die Freiheit haben. Weißt du, was das alles bedeutet, wenn Gott in der Gemeinde Freiheit hat? Dass er machen kann, was er will? Dass wir nur seine Werkzeuge sind und uns gebrauchen lassen. Herr, dein Wille geschehe. Nicht mehr und nicht weniger. Wir müssen aufpassen, wenn wir in dem Willen Gottes sind, in der Salbung Gottes sind, dass wir rechtzeitig aufhören. Wir haben eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt. Sie hat eine prophetische Gabe gehabt, ohne Zweifel. Ich unterstelle gar nichts ihr. Gott hat sie gesegnet. Und es passierte immer das Gleiche. Da war Teil, der erste Teil war vom Herrn, garantiert, also da konnte ich unterschreiben. Aber der andere Teil war so lang, so ein Schweif, wie bei einem Kometen, so ein Schweif nachhinein. Dann habe ich gedacht, ich werde mal diese Schwester mir mal vorknüpfen und mal mit ihr sprechen. Ich habe gesagt, liebe Schwester, ich habe ein Problem. Die Hälfte deiner Weissagung kann ich akzeptieren, aber die andere Hälfte ist also nur noch ausschmücken und was weiß ich. Dann sagt der Bruder Matutis, ich bin so traurig, der Herr redet. Aber ich weiß, wie der Herr redet und wie der Herr wirkt. Und ich denke, das ist viel zu wenig, viel zu kurz. Dann hänge ich noch ein bisschen was dran. Ich sage, lieber Schwester, selbst wenn du mitten im Satz Amen sagst, das ist besser, als wenn du noch was dranhängst. Wie bringt man sich bei Gott in Erinnerung? Nicht, dass ich noch was dranhänge. Wenn Gott aufhört zu wirken, wenn die Salbung zu Ende ist, dann soll ich Amen sagen. Dann sollten wir nach Hause gehen. Gott möchte in seiner Gemeinde wieder die Freiheit haben, dass er machen kann, was er will. Dass wir ihm Raum geben, dass wir ihn wirken lassen. Dass wir ihm Spielraum geben, nicht ihn begrenzen. Menschen behandeln oft so, lieben Gott, wie, ja, sie beschneiden ihn. Das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Aber Gott geht seine gewöhnlichen Wege. Der lässt sich nicht bevormunden und sich einen Maulkorb aufsetzen. Gott möchte reden und Gott möchte wirken. Und deshalb ist es, liegt es an uns, dass wir Gott Spielraum geben, erlauben. Herr, rede, dein Knecht hört. Und manchmal muss ich meine Predigten total umwerfen. Manchmal muss ich ganz was anderes predigen, als was ich mir vorgenommen habe. Meistens predige ich nur die Überschrift. Und das andere ist total was anderes. Da kommt ganz was anderes raus. Weißt du, Menschen haben Gott beschnitten, dass er gar nicht mehr Gott ist. Das erkennst du nicht. Da kann nicht mehr so heilen, wie er möchte. Gott hat seine Methode des Heilens. Und dann sagt er, da beschmiert er einem die Augen mit Dreck und sagt, geh und wasch dich. Stell mal vor, das würde heute ein Pastor machen. Das würde heute in der Gemeinde passieren. Oder ich denke nur an Kenneth Hagin. Gott hat ihm gezeigt, hau dem in den Magen, Fausthieb. Und er hat Magenkrebs und er haut raus und da haut er rein. Und was ist passiert? Ich kenne Kenneth Hagin selber und habe ihn persönlich erlebt. Und dann kommt das ganze Geschwür durch Mund raus, der kotzt raus, sein ganzer Anzug ist dreckig gewesen. Von dem ganzen Dreck, was da aus dem Magen rauskam. Aber stell mal vor, hau ihn in den Magen. Das war einmal. Aber das kannst du nicht wiederholen. Verstehst du? Manche da denken, wenn Gott einmal so gesegnet hat, das muss immer so sein, dann erlebst du Reinfall. Gott handelt nicht nach einer Schablone. Gott handelt nicht, wie er einmal gehandelt hat. Gottes Wunder sind immer einmalig. Und wir sollten Gott einmalig lassen. Er ist einmalig. Und er geht neue Wege, auch in unserem Leben. Im Psalm 42, 43, Vers 2 oder 44, 24, da betet der Psalmist, weißt du, Psalmen sind auch Klagepsalmen, nicht nur Jubelpsalmen. Herr, warum hast du uns vergessen? Herr, warum hast du uns vergessen? Herr, warum hast du uns vergessen? Wir sitzen da und Geschwister, auch das gehört zum christlichen Leben, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Bringt dich bei Gott in Erinnerung. Sag ihm, Herr, warum hast du mich vergessen? Herr, warum hast du mich vergessen? Warum passiert bei mir nichts mehr, so wie es am Anfang war, wie es am Anfang passierte? Und als ich so in meinem Leben fragte, auch sagte Gott, warum passiert das nicht mehr so was ganz am Anfang meines Glaubenslebens? Das war so fantastisch. Ich schwebte auf Wolke Nummer 7. War so eine Herrlichkeit. Warum passiert das nicht? Und weißt du, was der Herr zu mir sagte? Ja, ich war geschockt. Ich war geschockt. Und er sagte, damals warst du noch in der ersten Liebe. Bist du jetzt auch noch in der ersten Liebe? Und ich musste sagen, Herr, ja, ich liebe dich. Aber ich tue sehr viel für dich. Ich gehe auf die Straße, ich predige, ich missioniere, ich bin so aktiv, war wirklich super aktiv. Ich habe Donnerstag Versammlung gehabt, Freitag Versammlung gehabt, Samstag Versammlung gehabt, Sonntag zwei Versammlungen, war sehr religiös. Und Gott sagte zu mir, weißt du, damals warst du noch in der ersten Liebe. Da warst du noch in der ersten Liebe. Da hast du nicht Versammlungen gemacht und Gottesdienste gehalten. Du warst in der ersten Liebe. Komm zurück zu der ersten Liebe, wirst du genau das Gleiche wieder erleben. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die Hälfte der Versammlung zusammengestrichen. Und ich wollte wieder in der ersten Liebe kommen. Ich wollte nur noch den Herrn begegnen, den Herrn suchen. Und wenn ich gebetet habe, habe ich nur zum Herrn gebetet. Mich hat das alles andere gar nicht mehr interessiert. Erste Liebe. Ist es besser, lieber weniger, aber gut für Gott wirken und leben? Weißt du, die erste Liebe, das war bei der Urgemeinde auch der Fall. Lies mal das Sendschreiben an Ephesus. Ich hab wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Da brannte mal das Feuer. Da war mal Erweckung da. Da war das Leben total anders. Bring dich bei Gott wieder in Erinnerung mit der ersten Liebe. Weißt du, was die erste Liebe wirklich ist? Nicht erste Hilfe. Erste Liebe. Weißt du, Du bist offen für den Herrn, kannst vom Herrn nicht genug bekommen, wartest auf den Herrn, bist gespannt, was jetzt passiert. Da verschlingst du die Bibel. Da sagst du, Herr, rede. Ja, das ist für mich. Wir haben in der Bibel zwei Leute, die opfern. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, Kain und Abel, kennt ihr alle. Und der eine erregte Aufmerksamkeit Gottes und der andere nicht. Was war? Beide haben einen Altar gebaut. Beide waren Söhne eines würdigen Menschen, Adam und Eva, eines gesegneten Menschen, auch wenn sie Fehler begangen haben. Beide waren ein Geschenk Gottes, Kain und Abel. Und der eine, der bringt nur das Nächstbeste, so das, was gerade auf dem Feld wächst. Aber der Abel bringt Blutopfer, schlachtet ein Lamm, sein liebstes Lämpchen, schlachtet er und bringt das Liebste dem Herrn. Und das ist, was die Aufmerksamkeit Gottes erregt. Nicht nur, wenn wir das Nächstbeste so dem lieben Gott geben, das kriegt er auch, die Lumpen brauchen wir sowieso nicht mehr, das ist aus der Mode. Abel bringt das Liebste, das Beste. Und dann wird, und jetzt wird das Herz des Kain getestet. Und dann erschlägt er seinen Bruder. Der Herr nimmt mich nicht an, nur der wird bevorzugt. Dieser Abel da. Was opferte Kain und was opferte Abel? Denkt drüber nach. Was fällt im Jenseits auf von uns, wenn wir Gott Opfer bringen? Ob wir Blutopfer bringen oder nicht. Nicht nur irgendwelche Früchte, die irgendwo auf unserem Feld gewachsen sind. Nein, Früchte, womit Blut verbunden ist. Gott gefallen Opfer, die mit Blut geprägt, mit Blut gewaschen, mit Blut, voller Blut sind, was uns einem wehtut. Gott gefallen die Opfer, wo wir Blut und Wasser schwitzen. Diese Opfer gefallen Gott. Nicht so leicht so aus dem Ärmel schütteln. Die unsichtbare Welt sieht ganz genau, wie wir opfern. Und das eine wird angenommen, der andere wird nicht angenommen. Dämonen kennen den Apostel Paulus. Dämonen kennen Jesus und die fragen dabei bei der Geschichte von den Söhnen Skephas. Also, viele Menschen schaden sich selber und wissen gar nicht, warum ihnen so schlecht geht. Weil sie kein Blutopfer bringen. Das ist eine ganze Predigt für sich selbst, könnte ich jetzt eine Predigt halten. Was ist ein Blutopfer? Es muss das Liebste sein, das Beste sein, das Köstlichste sein. Es muss etwas Lebendiges sein. Nicht nur was Gewachsenes da in einem Garten irgendwo. Jeder, der dem Teufel schadet, der wird bei Gott bekannt. Er bringt ein Gott wohlgefälliges Opfer, bringt Blutopfer. Weißt du, du erregst die Wut des Teufels und ich sag dir, das ist sehr gut. Kain oder Abel erregte Stress und Ärger beim Kain. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrschst darüber. Du siehst also hier, spielt das eine Rolle. Die Sünde, er sollte über die Sünde herrschen, die Sünde unter Kontrolle haben. Aber das hat er nicht gehabt. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Blutopfer. Kain brachte ein Blutopfer. Und das hat Gott anerkannt, das hat Gott registriert. Und sein Blut hat noch über Jahrhunderte, Jahrzehnte gesprochen. Die Feinde kennen ihre Feinde, die Freunde kennen ihre Freunde. Christen sollten ihre Christen, ihre Brüder und Schwestern kennen, die den ganzen Weg gehen, die ganze Sache mit Gott machen. Es ist so wichtig, dass wir das sind, was wir durch das Blut Jesu Christi sind. Verändert innen drin, neue Schöpfung, neue Kreatur. Jeder, der nach dem Reich Gottes trachtet, der kennt den Herrn. Der will nichts anderes. Der ist in der ersten Liebe, im ersten Feuer, im Glauben steht er. Blasse Christen, die nur so oberflächlich was Gott bringt, so wie Kain, hier hast du was, hier ist auch was für dich. Das ist genauso, als wenn die große Batzen Geld reinwerfen im Opfer. Ist auch so belanglos, so ja, schön, aber ist nicht das Letzte, das Allerletzte. Dein Isaac muss geopfert werden. Das ist, was Gott imponiert. Und nun erfahre ich die Wahrheit und bin sicher, du dienst Gott nicht nur wegen materiellen Vorteilen, sondern aus Liebe. Und das ist die erste Liebe. Woher weiß ich, dass Gott mich noch liebt, dass ich in den Himmel komme, dass ich die Aufmerksamkeit Gottes über mein Leben habe. Und eines ist davon, dass ich merke, der Teufel hasst mich. Der mag mich nicht, weil ich Gott liebe, weil ich Gott diene, weil ich Gott verehre und so weiter. Denn das, was sie mir getan haben, das werden sie auch euch tun, heißt es in der Bibel einmal. Der Teufel verklagt dich, der Teufel versucht dich runterzudrücken, runterzumachen. Wenn die Leute dich mit Dreck bewerfen, dann weißt du, du, ich stehe richtig. Wenn die dich erschlagen wie den Abel, dann stehst du richtig. Wenn die dich kritisieren, bis geht nicht mehr, dann stehst du richtig. Denn der Teufel kann Leute nicht ausstehen, die aufs Ganze gehen. Die kann er nicht ausstehen. Wenn sie dich verfolgen, steinigen und kreuzigen, dann stehst du richtig. Und je mehr sie das tun, desto berühmter wirst du im Himmel sein. Desto mehr Aufmerksamkeit wirst du im Himmel bekommen. Wenn die dich in Misskredit ziehen, dich beleidigen. Paulus kennen wir, Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Das waren nur Söhne eines hohen Priesters, die haben nur ein bisschen Religion gespielt. Eine Botschaft, die ich ein Stück weit hier weitergeben kann. Je verkannter du hier bist, desto bekannter bist du bei Gott. Ach, was will die Schwester? Was will der Bruder? Was will die Gemeinde? Je verkannter du hier bist, desto bekannter bist du bei Gott. Komisch, nicht je populärer du bist, je berühmter du bist. Nein, je verkannter du bist. Das ist die Botschaft Jesu. So, wenn die Bienen über dich herfallen, wenn alle die Bienen über dich herfallen, ihr Lieben, Psalm 118, Vers 12, da habe ich diese Geschichte. Weißt du, wenn sie wie Bienen über dich herfallen, dann heißt es, hier ist Honig. Hier ist Honig. Sie überfallen mich, weil ich Honig habe. Ja, sie überfallen mich. Und sei Gott dankbar und froh. Und das ist, wie ich mich bei Gott bekannt mache. Sie überfallen mich. Sie überfallen mich. Diebe, hat mein Vater gesagt, laufen hinter einem leeren Sack nicht. Sie laufen nur, wo was drin ist. Jeder, der etwas für Gott erträgt, von Gott belohnt wird, von Gott gesegnet wird, der wird wegen Gott ausgelacht, verspottet, aber der wird bei Gott in Ehren dafür gehalten. So ist es, wie du dich berühmt machst. Ja, und was haben wir dem Mardochai getan? Der hat uns unser Leben gerettet, also mein Leben als König, aber was haben wir für den getan? Weißt du, Gott führt Bücher über unser Leben. Gott führt Bücher. Ist so wichtig. Da wird jede Kleinigkeit aufgeschrieben. Und Gott zahlt alles heim. Und die fallen über mich wie Bienen. Das gefällt mir, dieses Bild. Verstehst du? Wie die Wespen. Die kommen alle und die wollen was holen, die wollen was abnehmen und unsergleichen. Aber Gott gibt dir wieder alles zurück. Du arbeitest nicht umsonst. Die Israeliten, sie haben in Ägypten nicht umsonst gearbeitet. Gott gab ihnen silberne und goldene Gefäße dafür. Das Andenken der Gottlosen, heißt es in Psalm 1, ist wie Spreu. Das Andenken der Gottlosen ist wie Spreu. Aber das Gedenken der Heiligen, es ist ewig bei Gott, der Allmächtigen. Und da lebst du nicht umsonst, da arbeitest nicht umsonst, da kämpfst nicht umsonst, da dienst nicht umsonst. Eines Tages wirst du das wieder alles zurückbekommen, und zwar hundertfältig. In Maleachi heißt es einmal, wer mir dient, der dient mir nicht umsonst. Und denkst du, du dienst mir umsonst, du bringst mir umsonst den Zehnten, sagt der Herr. Es ist nicht umsonst, ich will die Fenster des Himmels auftun. Eines Tages hört das Böse auf, die Entehrung hört auf, der Tod hört auf, alles Negative hört auf. Die orientalische Könige damals, also die Perserkönige insbesondere, die hatten ein Beamtentum unter ihrem Hof, das waren die Erinnerer. Die Erinnerer, die mussten immer den König erinnern an das und das. Damals gab es noch keine Kalender und alles dergleichen. So, deshalb mussten die Erinnerer erinnern, Kaiser, du hast heute das und das noch zu tun und muss das und das noch gemacht werden. Erinnerer. Und Gott hat solche Erinnerer. Gott hat solche Erinnerer, die einfach, du hast Leute getan und die sagen plötzlich, guck mal, der hat mich gerettet, der stand mir bei, der hat mich getröstet, der hat mich ermutigt, der hat mir geholfen. Auch wenn du es nicht geschafft hast, aber der hat mir gedient. Und diese Erinnerer, die werden eines Tages um uns herum stehen, der hat mich zum Heiland geführt. Der hat mich am Glauben gehalten. Und weißt du, nicht immer diejenigen sind, die einen am Glauben halten, die immer predigen und beten und singen. Manchmal sind es die einen am Glauben halten, die einem Schwierigkeiten machen. Die halten dich am Gebet. Die halten dich in der Gegenwart Gottes. Weißt du, und deshalb sind auch die nicht einmal die Schlechtesten, die dir nur Probleme machen. Gott weiß, die halten mich an Gott. Dass ich ja nicht, die mich kritisieren und so weiter, die machen mich vorsichtig. Das sind oft diese Leute, wir sagen, die sind vom Teufel. Nein, nein, die haben eine Aufgabe. Die haben mich an Gott gehalten, an der Liebe gehalten, unten gehalten, demütig gehalten. Diese Erinnerer, es gibt eine ganze Menge. Weißt du, die uns immer so am Laufen halten, dass wir, oder auf dem Laufen halten, dass wir nichts vergessen, dass wir nichts übersehen. Jesaja 43, Vers 26, und ich bin am Schluss. Der Herr sagt, erinnere mich. Hier sagt er buchstäblich, erinnere mich. Lass uns beide vors Gericht gehen. Trag deine Sache vor und beweise, dass du im Recht bist. Schwer, hart. Beweise. Lasst uns miteinander reden. Du darfst deine Anrechte anmelden, deine Bedürfnisse anmelden, deine Rechte und sagen, Gott, guck mal, ich habe geopfert. Ich habe wirklich aus Liebe das getan. Ich habe meine Kraft dir gegeben, meine Zeit geopfert für das und das. Was habe ich bekommen? Nichts. Gott wird dich entschädigen. Und der Herr sagt, erinnere mich. Lass uns vors Gericht treten, beide, du und ich. Und trag deine Sache vor mir. Und beweise, dass du im Recht bist. Natürlich steht, wenn du weiterliest, auf 1000 Fragen können wir Gott keine Antwort geben. Und so weiter. Und er behält Recht im Gericht. Aber du darfst du wirklich vor Gott kommen und sagen, Herr, habe ich nicht dein Reich gebaut? Um Davids Willen, wenn schon nicht um mich, wenn du nicht auf mich Notiz nimmst, von mir keine Notiz nimmst, um Jesu Willen. Das ist die andere Seite. Die Alten haben sich immer auf David berufen. Wir im Neuen Testament berufen uns auf Jesus. Um Jesu Willen. Und das auch nach 2000 Jahren funktioniert das. Um Jesu Willen. Um Jesu Willen. Erinnere Gott um Jesu Willen. Nicht um deines Willen. Um Jesu Willen. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Lass uns aufstehen. Und fang an zu suchen, dass so viele Erinnerer in deiner Umgebung sind. Dem hast du geholfen, dem hast du beigestanden, den hast du getröstet, dem hast du was gegeben, dem hast du was gesagt, den hast du unter der Arme gegriffen, mit dem bist du ein Stück weit den Weg gegangen, den und so weiter. Die Erinnerer, die brauchst du, die dich einfach erinnern und sagen, der hat's, der war's, der ist gewesen, der da hinten, der hat mir gedient. Ich habe es gar nicht verdient, aber der hat es trotzdem getan. Erste Liebe. Weißt du, was alles so die erste Liebe ist? Finde wieder zu der ersten Liebe zurück. Das ist, was Gott heute von uns allen sucht, von mir auch. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns Gnade schenkst, dass wir wieder zurück zum Glauben kommen, zurück zum Ursprung der Dinge kommen, zurück zum altrauen Kreuz, Herr Jesus, dass wir zurück wieder die Herrlichkeit Gottes erfahren. Wir möchten nicht irgendetwas Irdisches, etwas Menschliches, sondern wir wollen das Göttliche haben. Und das Göttliche soll sich durchsetzen in unserem Leben. Vater, ich danke dir für dein Wort heute. Und wenn irgendwo jetzt eine Not ist, Herr, du weißt es, auch die Nöte sind gut. Ist es gut, dass sie da sind. Sie bringen uns näher zu dir, Herr Jesus. Näher in deine Gegenwart, näher vor deinem Thron. Mehr ins Gebet treiben diese Dinge uns. Wenn der Wolf herumgeht und der Löwe brüllt, Herr, dann klammern wir uns viel mehr ans Zentrum, an das Wesentliche, an das Wichtigste. Und ich danke dir, dass wir dich haben. Und wenn ich dich habe, lieber Vater, dann brauche ich nichts mehr anderes. Dann sorgst du für mich und sorgst für deine Sache und für deine Gemeinde. Ich preise dich jetzt, Jesus. Segne alle Kinder Gottes, die dein Wort heute gehört haben. In Jesu Namen, um Jesu Willen. Amen. Amen.